Herzlich willkommen. Sie hören einen Audiopodcast der Evangelisch-Presbyterianischen Kirche Berlin.
Zu Gottes Wort, die Schriftlesung ist dieselbe Schriftlesung, die wir auch heute Morgen hatten. Römerbrief, Kapitel 1, die Vers 1 bis 17. Römer 1, 1 bis 17. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, nachdem der Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um eure aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen, der mich verlangt, danach euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Denn ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir wollen nun eine Sammlung zusammenlegen und dann gemeinsam beten. Himmlischer, herrlicher Vater, allmächtiger Heiland, Herrscher dieser Welt. Wir sehen in den Medien so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt und wir fragen uns, Herr, wie lange noch wirst du diese Welt so lassen, Herr? Wir wissen, dass diese Schöpfung sich mit uns danach sehnt, dass Christus wiederkommt, um uns zu sich zu holen, um uns zu offenbaren als Kinder Gottes. Ja, doch leben wir in dieser gefallenen Schöpfung und leben wir in dieser Welt, die täglich von Sünde befallen ist, die unter der Sünde leidet, Herr. Wir sehen viele Versuche, dem Leid ein Ende zu setzen. Wir sehen viele Organisationen, die versuchen, den Menschen, die nichts haben, was zu geben, Herr. Wir freuen uns darüber zu sehen, dass Menschen dir ein Herz nehmen. Doch wissen wir, dass alles Brot und alle Nahrung und alle Unterkunft ihnen nichts bringt, wenn sie nicht dein Evangelium hören, wenn sie nicht deine Wahrheit hören. Und wir bitten, Herr, dass du den Missionaren aller Welt Weisheit gibst, dein Wort zu verkünden, Kraft gibst, dein Wort zu verkünden, Herr, und auch den Mut gibst, für deine Wahrheit einzustehen. Herr, wir bitten dich für uns, dass wir den Mut haben, für deine Wahrheit und dein Evangelium einzustehen, täglich unser Leben in jeder Situation, in der wir sind. Herr, wir bitten für unsere Geschwister weltweit, die unter Verfolgung leiden. Wir bitten, dass du sie stärkst und dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen hilfst, dein Evangelium zu verkünden. Herr, wir bitten für unsere Freunde und Verwandten, die dein Evangelium noch nicht kennen, dass sie erkennen, wer Christus ist und was Christus für sie getan hat. Wir bitten auch, Herr, für uns selbst, die wir, obwohl wir dein Evangelium verstanden haben und dein Evangelium sehen, immer noch mit Sünde zu kämpfen haben. Wir wissen, wie sehr du Sünde hast und doch sehen wir sie so oft in unserem Leben. Wir kämpfen oft jahrelang mit den gleichen Sünden und den gleichen Versuchen, Herr. Wir bitten dich, erbarm dich über uns und gib uns Kraft, Sünde zu überkommen. Gib uns deinen Geist und dein Wort, um zu sehen, was es heißt, ein Leben zu leben, das dir wohlgefällig ist. Wir wissen, all unser Bemühen ist nichts, wenn nicht dein Geist dazukommt, Herr. Wenn nicht dein Wort dazukommt. Wir bitten, dass du es in uns wirkst, Herr. Dass du uns immer mehr verwandelst in das Ebenbild deines Sohnes, Jesu Christi. Und Herr, mit all dem Leid, was wir sehen, mit all den Kämpfen in unserem eigenen Leben, mit all den Qualen, vielleicht auch teilweise Depressionen, die wir haben, Herr, wir bitten dich vor allem, dass dein Sohn Jesus Christus bald wiederkommt. Wir freuen uns auf den Tag und wir blicken auf den Tag, an dem dein Sohn in Herrlichkeit wiederkommt, um zu herrschen als König dieser Welt. Und wir bitten dich, Herr, dass dieser Tag bald kommt. Dass wir vor dich treten können als deine erlösten Kinder, als dein Volk und dich anbeten können mit all unseren Geschwistern aus aller Welt, aus allen Völkern und Sprachen. Dass wir dich sehen können von Angesicht zu Angesicht in Herrlichkeit. Herr, wir bitten dich, dass du dich über uns erbarmst heutigen Abend, dass wir uns konzentrieren können, um auf dein Wort zu hören. Dass wir nicht nur dein Wort hören und verstehen, sondern dass wir es auch anwenden, Herr. Dass wir sehen, was in unserem Leben heißt und dass dieses Wort unser Leben verändert. Unser Leben auf dieser Erde, bis dein Sohn wiederkommt, mehr dich verherrlicht. Wir bitten es im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Amen.
Wir wollen am Abend auf die Verse 16 und 17 des ersten Kapitels im Römerbrief schauen und ich werde uns diese zwei Verse noch einmal vorlesen. Römer 1, Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir wollen noch einmal beten. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Himmlischer Vater, wir wissen, dass es dein Wort ist, was uns verändert. Wir kommen jetzt vor dich und bitten dich, dass du durch deinen Geist und dein Wort zu uns sprichst, Herr. Und ich bitte dich, dass du alle Worte vor mir nimmst, die nicht hilfreich sind, und dass du mich erfüllst mit deinem Geist und mir hilfst, das zu predigen, was uns erbaut und was uns stärkt und segnet, Herr. Ich bitte dich, dass wir uns bewusst sind, dass es letzten Endes nicht um das geht, was ich sage, sondern um das, was dein Wort uns verkündet, was dein Wort uns offenbart, Herr. Und ich bitte dich, dass dies in uns eindringt, in unser Verstand, in unsere Herzen, in unseren Verlangen, Herr, dass wir dadurch verändert werden. In Jesu Namen.
Amen. Amen.
Lasst mich euch eine Frage stellen. Die Frage ist, schämst du dich für das Evangelium? Schämst du dich für das Evangelium? Die Frage war komisch, weil schließlich sind wir heute alle hier wegen dem Evangelium. Gerade weil wir alle glauben, dass Christus für uns gestorben ist, sind wir heute hier versammelt. Vielleicht geht es dir so wie mir, dass jedes Mal, wenn du diese Verse liest, dich fragst, warum sollte ich mich für das Evangelium schämen? Was meint Paulus hier, wenn er sagt, denn ich schäme mich nicht? Warum sollte ich mich schämen? Aber Hand aufs Herz, schämst du dich für das Evangelium? Ich erinnere mich, als ich wahrscheinlich gleich 18 und mein Klassenkamerad kam zu Besuch und wir haben Songs geschrieben. Meine Eltern würden sagen, wir haben Krach gemacht. Wie auch immer, mein Klassenkamerad war da für den ganzen Tag und er war auch da zum Mittagessen. Und als zum Mittagessen kam, hat mein Vater das Essen gedankt und wir haben gegessen. Und dann sind wir in mein Zimmer gegangen, um Songs zu schreiben. Und dann hat mein Klassenkamerad zu mir gesagt, ich kenne das gar nicht, dass man so vor dem Essen betet. Und alles, was ich sagen konnte, war, naja, wir machen es so. Denn letzten Endes kommen wir immer in die Situation, wo wir uns vielleicht doch fürs Evangelium schämen. Und das war nur eine Geschichte von vielen Geschichten, wo mir die Möglichkeit auf ein Tablett serviert wurde und ich habe sie nicht ergriffen. Wenn wir ehrlich sind, gibt es viele gute Gründe, warum wir uns manchmal fürs Evangelium schämen. Ich meine, die Wissenschaft kann mittlerweile fast alles erklären. Wieso sollte man dann noch an einen Gott glauben, der alles kontrolliert und der alles in der Hand hat? Unsere Gesellschaft geht es so gut, dass sie alles kaufen kann, was sie braucht. Warum sollten sie da an Jesus glauben? Wir könnten noch hunderte andere Gründe aufzählen, die uns zeigen, dass man eigentlich das Evangelium nicht braucht, weil wir können auch so gut leben. Der Gemeinde in Rom ging es wahrscheinlich nicht anders. Das Römische Reich war voll von Göttern, die unglaubliche Heldengeschichten mit sich trugen, die Sagen hatten, wo alle fasziniert waren, die kompliziertesten Probleme gelöst haben und weise waren. Wieso sollte man dann noch an einen Zimmermann aus Israel denken, der gestorben ist und wieder auferstanden ist? Und Paulus war sich dieser Anfechtung bewusst, die die Gemeinde in Rom ausgesetzt war. Und deshalb schreibt er auch in Vers 15, was wir heute Morgen gesehen haben, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Paulus wollte auch in Rom das Evangelium verkünden, dieser Gemeinde, die dann besonders zu kämpfen hatte, dass der Kaiser ihn ständig vor Augen war in Statuen und wahrscheinlich Gedichten und Kämpfen und was weiß ich nicht alles. Und dann schreibt er in Vers 16, denn ich schäme mich nicht dafür, ich schäme mich nicht fürs Evangelium. Was Paulus eigentlich sagt, es gibt überhaupt keinen Grund, sich fürs Evangelium zu schämen. Eigentlich ist das Gegenteil des Falls. Wir sollten stolz auf das Evangelium sein. Wir sollten uns mit dem Evangelium brüsten, rühmen. Paulus schreibt an anderer Stelle, ich rühme mich des Evangeliums. Paulus gibt uns heute zwei Gründe, warum wir jetzt nicht fürs Evangelium schämen sollten, sondern warum wir aufs Evangelium stolz sein sollten. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, das Evangelium sei stolz drauf. Der erste Grund, den Paulus uns hier präsentiert, ist, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung. Die Bibel ist ziemlich deutlich, wenn sie uns vor Augen hält, dass wir Sünder sind. Wir müssen nur in den nächsten Vers schauen und die nächsten Kapitel lesen. Da sehen wir im Römerbrief, dass wir alle, ich eingeschlossen, Sünder sind, dass wir alle nicht gerecht sind vor Gott. Und Paulus wagt es sogar im Römerbrief, seine eigenen Landsleute zu beschuldigen, dass sie vor Gott nicht gerecht sind. Er sagt es, egal ob du Jude oder Grieche bist, ob du Heide bist oder ob du im Judentum aufgewachsen bist, du kannst versuchen, Gottes Gesetze zu halten. Und du kannst versuchen, deinen eigenen Regelkatalog dazu aufzubauen und den zu halten. Und dennoch bist du Sünder und nicht gerecht vor Gott. Wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, können wir das täglich bezeugen. Wie oft denken wir als erstes an uns selbst, anstatt die Frage zu stellen, was verherrlicht Gott? Oder wie oft denken wir an uns selbst, bevor wir uns die Frage stellen, wie könnte ich meinem Nächsten helfen und ihn lieben? Wie oft war ich schon in einer Situation, wo ich dachte, eigentlich soll ich das tun, aber wenn ich das jetzt so mache, dann ist es eigentlich viel einfacher und es wird auch funktionieren. Wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, leben wir im Alltag oft nicht nach Gottes Maßstäben, sondern nach unseren Maßstäben. Ich denke, wir müssen nur einmal ernsthaft die 10 Gebote lesen oder die Bergpredigt, um zu sehen, wie weit wir von Gottes Maßstab wirklich entfernt sind. Es geht nicht darum, dass ich prinzipiell ein guter Mensch bin. Natürlich, wir versuchen alle gut zu sein, wir versuchen alle für das Wohl der Gesellschaft was beizutragen, aber dennoch sind wir weit, weit weg von Gottes Maßstab. Diese Tatsache, dass wir Sünder sind, dass wir eben nicht Gottes Willen tun, sondern unseren Willen, bringt Gottes Zorn über uns. Wir müssen nur in Vers 18 schauen, wo Paulus dann sagt, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Gottes Zorn wird offenbart, Gottes Zorn ist über uns, weil wir eben durch unsere Ungerechtigkeit und unser Versuch, die Wahrheit nicht zu leben und sie zu unterdrücken, die Gerechtigkeit aufhalten. Mit anderen Worten, unsere Sünde führt dazu, dass wir Gottes Gericht verdient haben, dass wir verdient haben, bestraft zu werden. Wenn wir zu schnell fahren und dabei erwischt werden, dann müssen wir Strafe bezahlen. Also ich nicht, weil ich keinen Führerschein habe, aber ihr müsst Strafe zahlen, wenn ihr dabei erwischt werden. Wenn wir im Laden was mitgehen lassen, wenn wir uns in die Tasche stecken, um es nicht zu bezahlen, wir werden dabei erwischt, dann müssen wir dafür Strafe zahlen, bestraft werden. Wenn du eines von Gottes Geboten brichst, nur ein einziges, und es ist noch so klein, musst du dafür bestraft werden. Und hier geht es nicht darum, dabei erwischt zu werden, weil Gott sieht alles. Gott weiß alles. Sobald du Gottes Gebote brichst, musst du dafür bestraft werden. Die Strafe ist nicht nur ein Strafzettel oder ein Bußgeld. Die Strafe ist ewig. Die Strafe ist letzten Endes der ewige Tod und ewige Qual und Verdammnis. Und jeder Einzelne, der heute hier sitzt, hat diese Strafe verdient. Denn auf irgendeine Weise haben wir mit Sicherheit gegen diese Gebote Gottes verstoßen. Auf irgendeine Weise haben wir irgendeines dieser Gebote gebrochen. Es gibt nichts, womit wir dies aufwiegen könnten. Und ich bin mir bewusst, dass diese Botschaft nicht populär ist. Ich bin mir bewusst, dass diese Botschaft absolut gegen den Strom der Zeit geht. Und ich stehe nicht hier und predige es zu euch, weil ich so erfreut über diese Botschaft bin. Jedes Mal, wenn ich es lese oder wenn ich darüber nachdenke oder wenn es zu mir gepredigt wird, fühle ich selbst mich unwohl. Ich will es nicht hören. Ich mache doch eigentlich so viel Gutes und ich bemühe mich doch so sehr, gut zu sein. Und doch werde ich mit dieser Botschaft konfrontiert und doch ist sie wahr. Trotzdem bin ich Sünder. Und Paulus schreibt, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Er sagt davor, das ist Gottes Kraft zur Rettung. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung. Und im Evangelium werden wir eben mit dieser radikalen Lösung konfrontiert. Im Evangelium wird uns Gottes Plan präsentiert, um mit diesem Problem, das wir gegen Gott rebellieren, umzugehen. Um dieses Problem zu lösen. Im Evangelium wird uns Jesus Christus vor Augen geführt. Gott selbst wird Mensch und lebt ein perfektes, sinnloses Leben ohne jeden Makel. Und er lebt dieses Leben mit diesem einen Ziel vor Augen, dem Kreuz. Als Christus Mensch wurde, wusste er von Anfang an, er wird eines Tages am Kreuz hängen und sterben. Er wird sterben als der Gerechte, derjenige, der nicht dort hängen musste. Das Ziel war, am Kreuz für unsere Schuld bestraft zu werden. Christus wurde an unserer Stelle zum Fluch und für all die Schuld, die wir auf uns geladen haben, bestraft. Genau das ist Gottes Kraft zur Rettung. Genau das ist es, was die Kraft hat, uns zu erretten. Hier im Evangelium, in Christus, finden wir die Lösung für unser Problem. Weil Christus unseren Platz einnahm, weil Christus bereit war, und freiwillig für unsere Schuld mit, können wir jetzt mit Freimut zu Gott kommen. Deswegen können wir uns heute hier versammeln, um Gott anzubeten, weil Christus unseren Platz eingenommen hat. Wir hatten kein Recht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir waren nicht dazu in der Lage, wir waren nicht einmal würdig, ansatzweise zu Gott zu kommen. Aber das Leben, Leiden, Sterben und die Auferstehung Christi haben die Kraft, unseren Status vor Gott komplett zu verändern. Wir werden von Feinden Gottes zu Kindern Gottes. Calvin hat einmal gesagt, der Sohn Gottes wurde Sohn des Menschen, damit die Söhne der Menschen Söhne Gottes werden können. Wir können, weil Christus Mensch wurde und weil er für unsere Schuld starb, jetzt Söhne Gottes genannt werden. Und das versteht Paulus darunter, wenn er schreibt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, sondern das Evangelium die Kraft ist, alles umzudrehen. Wir, die wir Verdammnis verdient hätten, sind jetzt in der Position, in der Situation, wo wir gesegnet sind mit allen himmlischen Segnern. Wir müssen verstehen, dass dieses Evangelium, diese Kraft Gottes, unser gesamtes Leben ändert. Es ist nicht, dass diese Kraft Gottes einmal kommt und dann einmal etwas in uns wirkt und dann ist alles vorbei und dann sind wir auf uns selbst gestellt. Das Evangelium heißt, es hat jeden Tag 24 Stunden die Kraft. Das ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Gottes Kraft. Als Paulus nach Korinth kommt, wollte er unter ihm nichts anderes wissen, als Christus und ihn gekreuzigt. Das heißt nicht, er hat 24 Stunden lang dort gestanden und gesagt und den über die Kreuzigung berichtet und gezeigt, wie Christus am Kreuz hängt. Was Paulus meint ist, ich bin zu euch gekommen nach Korinth, um euch zu zeigen, dass das Evangelium sich in eurem gesamten Leben auswirkt, dass das Evangelium jeden Aspekt eures Lebens beeinflusst. Stellt euch ein Schiff vor, gefangen im Eismeer. Das Schiff, keine Ahnung, ist seit Tagen im Eismeer und eines Tages kommt es nicht weiter, weil im Eis schon überall sind. Die einzige Lösung, die dieses Schiff hat, ist, einen Eisbrecher zu rufen. Und es wird dem Schiff wenig bringen, wenn ein Eisbrecher kommt, eine kurze Schneise schlägt und dann wieder abholt und sagt, nun jetzt fahren wir aus dem Eis raus. Der Eisbrecher muss dem Schiff helfen, aus dem Eismeer rauszukommen. Und genauso versteht das Neue Testament das Evangelium. Das Evangelium ist nicht eine Kraft, die einmal in unserem Leben ankommt und dann sind wir auf uns allein gestellt. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, uns von dieser Welt, von dieser Erde in den neuen Himmel und die neue Erde zu bringen. Das Evangelium ist die Kraft, was unser gesamtes Leben beeinflusst, was unser gesamtes Leben treibt und was uns letzten Endes durch dieses Leben trägt ins nächste Leben. Wir können viele Situationen ausmalen. Wir können an einen Studenten denken, der kein Geld hat und der jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat darüber nachdenken muss, was kann ich nächste Woche kaufen? Was für Geld habe ich zur Verfügung? Womit kann ich leben? Wie kann ich Geld verdienen? Und die Lösung ist nicht, dass wir ihnen viele hilfreiche Tipps geben, wie man spart. Das ist vielleicht manchmal doch hilfreich, aber es ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, ihnen das Vertrauen, das Evangelium zu geben. Ihnen zu sagen, dass Paulus in Römer 8 doch schreibt, wenn Gott selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie viel mehr wird er mit ihm uns nicht auch alles geben, was wir brauchen? Wenn Christus für uns gestorben ist, wenn Gott seinen eigenen Sohn für das Allerwichtigste gegeben hat, nämlich für unsere Erlösung, für unseren Wechsel von Feinden Gottes zu Kindern Gottes, warum wird Gott dann nicht auch für seine Kinder sorgen? Wir könnten noch unzählige weitere Beispiele aufzählen, wie das Evangelium unser Leben beeinflusst. Und wir sollten auch beachten, dass Paulus sagt, es ist die Kraft Gottes für alle, die glauben. Das Evangelium ist nur dann die Kraft Gottes, ist nur dann für dich relevant und verändert deinen Status vor Gott, nur dann, wenn du darauf vertraust. Es ist nur dann die Kraft Gottes, wenn wir darauf vertrauen, dass alles, was Christus vollbracht hat, für uns persönlich vollbracht wurde. Dass alles, was Christus getan hat, dass er das getan hat, um uns zu erlösen, um uns persönlich zu retten. Christus kam auf diese Erde für dich, Christus litt für dich, Christus starb für dich und Christus ist für dich von den Toten auferstanden und sitzt nun für dich als Fürsprecher zur Rechten Gottes im Himmel. Und darauf müssen wir vertrauen, darauf können wir bauen. Wir können uns das vielleicht vorstellen wie ein Haus bauen. Wenn wir ein Haus bauen, brauchen wir ein gutes Fundament und wenn wir dem Fundament nicht vertrauen, dann hilft es uns auch nichts, darauf zu bauen. Wenn wir persönlich nicht darauf vertrauen, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dann macht es für uns keinen Sinn, darauf unser Leben zu bauen. Dann macht es für uns keinen Sinn, den Rest unseres Lebens darauf auszurichten, weil wir immer denken, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. So verhält sich mit dem Evangelium. Das Evangelium bedeutet persönlich darauf vertrauen. Glauben bedeutet persönlich darauf vertrauen, dass das, was Christus tat, was uns die Schrift über Christus offenbart, dass das für dich persönlich wahr ist. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ich verstehe das Evangelium und es macht doch alles Sinn, aber ich weiß nicht, ob ich dem wirklich vertrauen kann. Dann nimm deine Bibel und lies das Wort Gottes und such deinen guten Freund und studierst damit und bete zu Gott, dass Gott dir dieses Vertrauen schenken will. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass du hier sitzt und sagst, ja, das Evangelium ist absolut die Grundlage meines Lebens, aber doch bist du auf den Situation, wo du dem Evangelium nicht vertraust. Du bist dann eben doch in der Situation, wo du denkst, ja, das ist das Evangelium, aber so ist es vielleicht doch einfacher. Und auch wir müssen letzten Endes täglich das Wort Gottes lesen. Wir müssen täglich zu Gott beten und ihn bitten, dass er uns das Evangelium wieder neu zeigt und uns hilft und uns zeigt, was es heißt, es in unserem Leben umzusetzen. Seht ihr, die Gemeinde in Rom war vielen Gefahren ausgesetzt. Und für die Gemeinde in Rom wäre es einfacher gewesen zu sagen, okay, wir kommen sonntags zusammen, für eine halbe Stunde reden ein bisschen, tauschen uns ein bisschen aus und den Rest des Lebens sind wir ganz normale römische Bürger und Juhu Kaiser und hier Götter habt ihr ein bisschen was geopfert. Das wäre die einfachste Lösung gewesen und doch sagt Paulus, nein, ihr lebt dem Evangelium nach und ihr braucht euch dafür nicht schämen. Ihr könnt stolz darauf sein, denn dieses Evangelium war die Kraft, die euch von Feinden Gottes zu Kindern Gottes gemacht hat. Das Evangelium war es, die Kraft, die euren Status komplett geändert hat. Und dann gibt uns Paulus einen zweiten Grund, stolz auf das Evangelium zu sein. Das Evangelium zeigt uns die Gerechtigkeit Gottes. Das Evangelium zeigt uns die Gerechtigkeit Gottes. Und wir alle wissen, was Gerechtigkeit ist. Wir alle haben ein Empfinden für Gerechtigkeit. Ich war vor 3 Wochen bei meinem Pastor eingeladen. Es war chinesisches Neujahr und seine Frau hat die Möglichkeit genutzt, um asiatisch zu kochen. Und den Satz, den ich am häufigsten von seinen Kindern an diesem Abend gehört habe, war: Das ist nicht fair. Ich habe gerade damit gespielt und dann ist er gekommen und hat es mir weggenommen. Wir haben von Anfang an ein Empfinden davon, was richtig ist und was falsch ist. Wir wissen ganz genau, dass die Gehälter, die die Banker und Manager kriegen, ungerecht sind. Wir sollten das Geld haben. Tut mir leid, wenn einer von euch Manager oder Banker ist. Ihr dürft gerne so viel Geld verdienen, wenn ihr mich dafür bezahlt. Wir lesen überall in den Zeitungen von sozialer Ungerechtigkeit und die soziale Ungerechtigkeit in der Welt, in Deutschland, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Wir haben alle ein Verständnis, was Gerechtigkeit ist, aber wissen wir, was die Gerechtigkeit Gottes ist? Ich glaube, wir haben ein Problem, weil wir Gerechtigkeit in einem anderen Sinn manchmal definieren, als es die Bibel vielleicht tut. Wenn wir über Gottes Gerechtigkeit sprechen, dann sprechen wir letzten Endes über einen Teil seines Wesens, über einen Teil, wer Gott ist, was Gott ausmacht. Es ist eine Eigenschaft Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist letzten Endes ein Grund, warum wir eben nicht dazu in der Lage sind, von uns aus vor Gott zu treten. Weil es die Gerechtigkeit Gottes ist, die uns sagt, du bist nicht gerecht. Du bist nicht derjenige, der meine Maßstäbe erfüllt. Du bist nicht derjenige, der nach den Regeln lebt, die ich für dich vorgesehen habe. Gerecht sein in Gottes Augen heißt letzten Endes, seine Maßstäbe zu erfüllen, seinen Willen zu tun. Wir haben schon gesehen, dass wir nicht dazu in der Lage sind. Gottes Gerechtigkeit macht ihn also letzten Endes absolut anders als uns. Wir müssen nur einmal das Alte Testament schauen. Wenn wir uns die Stiftshütte oder den Tempel vorführen, dann haben wir in der Mitte des ganzen Konstrukts die Bundeslade mit den 10 Geboten und darum ist das Allerheiligste und darum ist das Heiligtum und darum ist der Platz, an den alle kommen können. Und einmal im Jahr durfte ein Hohepriester für wenige Minuten oder vielleicht für eine halbe Stunde, ich weiß nicht wie lange, in dieses Allerheiligste treten. Aber nur, wenn er ein Opfer für sich selbst und das Volk dargebracht hat. Und nur, wenn Blut geflossen ist, symbolisch an den Vorhang gesprengt wurde. Und nur, wenn er eine gewisse Menge Weihrauch geopfert hat, die genau so viel war, dass die Bundeslade in Rauch verdeckt war. Nur dann durfte der Priester für einen kurzen Moment einmal im Jahr in das Allerheiligste kommen. Und Fürbitte fürs Volk tun. Das zeigt uns letzten Endes, wie weit wir von der Gerechtigkeit Gottes entfernt sind. Wenn selbst der heiligste Mensch im Volk Gottes, derjenige, der wirklich dafür geweiht war, der dafür ausgesondert war, diesen Dienst zu tun, wenn selbst der nur einmal für einen kurzen Augenblick im Jahr in die Gegenwart Gottes treten konnte. Und genau das war es doch, was Luther so lange verzweifeln lassen hat, als er diese Verse gelesen hat. Wenn es das Evangelium ist, was uns die Gerechtigkeit Gottes offenbart, dann ist doch das Evangelium das, was mich verdammt. Dann ist doch das Evangelium das, was mir zeigt, dass ich eben nicht vor Gott kommen kann, weil Gott so viel mehr gerechter ist, als ich es bin. Das heißt, in dem Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aber ist das Evangelium nicht die gute Botschaft? Sagen wir nicht, das Evangelium heißt die gute Nachricht? Die gute Nachricht des Christus für mich gestorben ist. Und ja, genau das ist es. Aber genau in dieser guten Nachricht wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Diese gute Nachricht bedeutet, dass ein unschuldiger Mensch, der einzige Mensch, der jemals das perfekte Leben gelebt hat, der jemals alle Gebote Gottes gehalten hat, dass dieser perfekte Mensch qualvoll am Kreuz litt und starb. Dort am Kreuz sehen wir 2 Dinge. Es muss sein perfektes Opfer für uns geopfert werden. Es muss der perfekte Mensch sterben, damit unsere Sünde weggewaschen werden konnte. Wir waren so weit weg von Gottes Gerechtigkeit, dass der Sohn Gottes selbst, derjenige, der den Maßstab erfüllt hat, für uns sterben musste. Und wir sehen auch am Kreuz, dass wir es sind, die eigentlich diese Strafe verdient hätten. Wir sind es, die dort hängen sollten. Wir sind es, die diese Qualen und Schmerzen erleiden müssten. Wir sind es, die sogar noch mehr erleiden müssten. die ewige Qualen und Schmerz erleiden müssen. Wir sind es, die immer noch leiden müssten, wenn wir nicht glauben. Seht ihr, Paulus schreibt, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Wenn wir ans Kreuz schauen, dann sehen wir, wie klar und deutlich, dann sehen wir, wie diese Gerechtigkeit offenbart wird. Und doch nützt sie uns wieder nur etwas, wenn wir glauben. Und Paulus sagt, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Paulus, glaube ich, spricht hier nicht von zwei verschiedenen Arten oder Qualitäten oder Zeitstufen des Glaubens. Ich glaube, Paulus will ja ausdrücken, dass es wirklich komplett um Glauben geht. Wenn wir in Vers 16 schauen, dann sehen wir, es ist die Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Es ist unabhängig davon, wer glaubt oder woher du kommst oder wann du zum Glauben gekommen bist, aber dann ist es die Kraft Gottes. Dann wird dir darin das Evangelium Gottes offenbart. Wenn wir in Kapitel 3, Vers 30 schauen, dann lesen wir, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Egal, ob du Jude oder Grieche bist, beides Mal bist du gerechtfertigt, weil du glaubst, weil du darauf vertraust, dass Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Das bedeutet, wenn Paulus dann auch zitiert, Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte soll aus Glauben leben. Derjenige, der glaubt, ist es, der gerecht ist. Derjenige, der darauf vertraut, was Christus getan hat, der ist letzten Endes derjenige, dem die Gerechtigkeit zugesprochen wird. Der nicht aus sich selbst heraus, aber in Christus den Maßstab Gottes erfüllt. Der Gerechte lebt eben nicht, weil er viele gute Dinge tut, sondern der Gerechte lebt, weil er darauf vertraut, was Christus für ihn getan hat, was Christus für ihn verbracht hat. Seht ihr, das ist der zweite Grund für Paulus, auf das Evangelium stolz zu sein. Er sagt der Gemeinde, es gibt keinen Grund, dass ihr euch für das Evangelium schämt, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung und es ist Gottes Gerechtigkeit, die darin offenbart wird. Die Gemeinde in Rom litt höchstwahrscheinlich unter starker Verfolgung, unter Qualen, Spott, Hohn. Und doch haben sie geglaubt. Wahrscheinlich waren sie täglich mit dieser Gerechtigkeit des Kaisers konfrontiert. Und die Gerechtigkeit des Kaisers hieß, du glaubst an Christus, du wirst in Löwen verworfen. Die Gerechtigkeit des Kaisers hieß, du betest mich nicht an, also wirst du verbrannt oder gekreuzigt oder gefoltert, solange bis du eben mich verehrst. Und die Christen wurden letzten Endes verfolgt und es war nicht fair, denn sie waren es doch die, die das Wohl des Staates gesucht haben. Paulus hat sie doch auch aufgefordert zu sagen, sucht das Beste für den Staat, seid untertan denjenigen, die über euch herrschen, und doch wurden sie verfolgt. Und im Evangelium, sagt Paulus, wird eben letzten Endes die einzig wahre Gerechtigkeit offenbart. Die Gerechtigkeit, die zählt, die Gerechtigkeit, die relevant ist für unser Leben. Am Kreuz sehen wir die gerechte Strafe für die Geschöpfe, die sich gegen ihren Schöpfer auflehnen. Wir sehen diese Strafe auf dem unschuldigen Sohn Gottes liegen. Lass dich noch einmal die Frage stellen, schämst du dich für das Evangelium? Oder in anderen Worten, schämst du dich manchmal vielleicht in gewissen Situationen für das Evangelium? Ich denke, wir alle waren schon mal in Situationen, wo wir gedacht haben, besser zurückhalten als bekennen. Das Leben ist dann doch einfacher. Doch jedes Mal, wenn wir in diesen Situationen sind, sollten wir uns bedenken, was interessiert es mich, was die Menschen danach über mich denken? Was interessiert es mich, ob ich dafür verspottet werde? Was interessiert es mich, ob ich dafür verfolgt werde? Das Evangelium ist es, was mich errettet hat. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die aus mir Sünder, aus mir Feind Gottes, Kind Gottes gemacht hat. Das Evangelium ist die Gerechtigkeit, oder im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Das ist das Evangelium, was uns verändert. Manchmal langsam, manchmal schnell. Das ist das Evangelium, was uns die Gerechtigkeit Gottes vor Augen führt. Was uns zeigt, welche Strafe wir verdient hätten, dass Christus diese Strafe getragen hat. Warum fürchten wir uns so oft vor Menschen, die unserem Körper was antun können? Wir fürchten uns nicht vor Gott, der letzten Endes unsere Seele für ewig bestrafen kann. Lass mich zusprechen. Das nächste Mal, wenn du in der Gefahr stehst, dich für das Evangelium zu schämen, erinnere dich daran, dass dieses Evangelium, das du eventuell verleugnen wirst, dieses Evangelium war die Kraft, die dich errettet hat, die dich erkauft hat, die dich befreite von der Strafe Gottes. Und dieses Evangelium offenbart die wahre Gerechtigkeit und wir brauchen uns keine Sorgen darum machen, was die Welt uns antut oder welche Gerechtigkeit sie uns entgegenbringen wird. Lasst uns beten. Himmlischer, heiliger Gott, wir bekennen auch jetzt, dass wir nicht würdig sind, vor dich zu kommen. Dass wir immer noch in uns selbst ungerecht sind und dass wir immer noch in uns selbst Sünder sind und dass wir immer noch viel zu oft unser eigenes Wohl als deine Herrlichkeit suchen und deine Ehre. Und doch, Herr, hast du deinen Sohn für uns bestraft. Und darin sehen wir deine Gerechtigkeit und darin sehen wir, dass wir diese Strafe verdient hätten und doch das Evangelium zur gleichen Zeit auch deine Kraft, uns zu verändern. Es ist deine Kraft, die uns zu deinen Kindern gemacht hat, die uns zu deinem Volk gemacht hat, die uns zu deinen Schafen auf deine Weide gemacht hat. Himmlischer Vater, wir bitten von ganzem Herzen, dass dieses Evangelium uns mehr und mehr kosten wird, dass wir mehr und mehr uns darauf vertrauen und darauf stützen und dass in allen schwierigen Situationen, in die wir kommen, in alle Unangenehmlichkeiten, in die wir kommen, wegen deines Evangeliums, dass wir uns dort umso mehr zu deinem Evangelium bekennen. Weil wir wissen, dass es letzten Endes nicht um die Gerechtigkeit dieser Welt geht, um die Maßstäbe, die Regierungen oder Gesellschaften auflegen, sondern es geht um die Maßstäbe, die dein Sohn Jesus Christus erfüllt hat. Es geht um die Maßstäbe, die du selbst erstellt hast. Der wir wissen, wir sind nicht dazu in der Lage, sie zu halten, und doch siehst du uns als gerecht in deinem Sohn Jesus Christus, Herr. Hilf uns, dieses Evangelium immer vor Augen zu haben. Hilf uns, dass wir uns mit diesem Evangelium rühmen, dass wir stolz darauf sind, dass du uns erkauft hast, nicht weil wir irgendetwas vollbracht hätten, sondern weil du in deiner Gnade und Güte und Liebe und Weisheit uns erwählt hast, um deine Gerechtigkeit und deine Gnade an uns zu erweisen, Herr. Wir bitten es im Namen deines Sohnes, Jesus Christi. Amen.
Amen.
Lass uns als letztes Lied für den heutigen Tag die große Reformationshymne singt, eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.
Thank you.
Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Amen. Amen.